This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Guten Morgen, Sonnenschein.
Guten Morgen.
Na, wie geht es dir heute?
Du bist
neben
ja
der
heute
technischen
curly
Probleme.
Su, sag mal, du bist ja richtig curly wurly auf dem Kopf.
Curly Su, ein Lockenkopf sorgt für Wirbel. Kennst du den Film noch?
Natürlich.
Ich habe den so geliebt als Kind.
Ich auch.
Ja, ja. Wenn man, also Hater sagen, wir gehören zur gleichen Generation.
Manchmal, ich folge auf Instagram so Seiten, die so Sachen aus den 90ern nochmal so darstellen. Spielsachen und Fernsehserien und so. Und ich erwische mich manchmal, wenn ich dann diese Reels sehe, wie ich so richtig ins Schwelgen gerate, weil das dann doch was hinterlassen hat.
Es bringt so kurz einen nochmal so eine Nostalgie irgendwie zuvor.
Voll.
Und man, irgendwie ist man nochmal ganz kurz Kind, ne?
Wie hast denn du deine Quirls gemacht?
Ich habe da so einen relativ dünnen Lockenstab, der ist, ich glaube, was sind das, 18 Millimeter, also ein relativ kleiner. Und dann einfach wirklich, also ich schaffe es ja nie, ohne mich zu verbrennen. Ne? Ich habe schon wieder drei Brandblasen, ich halte die mal hier in die Kamera, passiert mir andauernd. Aber wenn ich diesen Handschuh trage, den man dafür tragen soll, ne, dann kann ich aber meine Haare nicht so richtig fassen. Weil ich meine Haare, ich teile die ab in ganz kleine Partien. Und dann nehme ich mir immer so eine ganz kleine, fingerbreite Strähne und locke die. Und dann lege ich die hin und dann locke ich die nächste. Und ja, das kriege ich einfach mit dem Handschuh nicht so hin. Deswegen
tricky, wenn die so kurz sind, die Haare, ja.
Ja, genau, die sind halt noch kurz, ne? Die Sache ist, seit ich die jetzt so trage, seit einer Woche, ich schwöre dir, ich wurde schon dreimal drauf angesprochen, Äppelkaulitz. Und ich so, oh Leute, ey, ich kann nicht mehr. Es ist ja immer das Gleiche, ne? Wenn du irgendwas hast, was jemandem, nur wenn man blond und lockig ist, ist man sofort jemand anderes.
Okay.
Genauso wie jede Drag Queen, die einen Bart hat, ist sofort Conchita Wurst bei den Leuten im Kopf, weißt du?
Ja.
Sag mal, ist bei euch auch so kalt? Es ist wieder Winter gefühlt.
Es ist kalt, hier ist auch die Welt gefühlt in den letzten zwei Tagen untergegangen. Hier ist irgendwie so Loch Ness-Wetter. Es ist neblig, es ist matschig, es ist nass. Das ist so ein richtiges Wetter, um eigentlich nur daheim zu sitzen und um blöd rauszuglotzen. Gestern bin ich irgendwie um 7:30 ins Bett mit einem Buch, dann habe ich Kerzen angemacht und dann habe ich irgendwie so bis 9:30 gelesen, also wirklich fast das komplette Buch. Und dann habe ich meine Zähne geputzt, mich noch abgeschminkt und dann war irgendwie 9:45, hatte ich die Knöpfe zu und dann habe ich bis 6:30 durchgeschlafen. Dann bin ich aufgestanden, habe rausgeguckt und mir gedacht, naja, kannst eigentlich direkt das nächste Buch nehmen und wieder ins Bett gehen und schlafen.
Das sind doch die schönsten Wochenenden. Aber tatsächlich, bei uns hat es auch irgendwie nur 8 Grad und ich bin kurz davor, mir irgendwie so einen Rooibos-Tee zu machen. So, also wirklich, mich vor meinen imaginären Kamin zu kuscheln. Ich glaube, die Heizung wird es auch tun. Ich lege mich einfach neben die Heizung, weil es so kalt ist. Jetzt, ich muss schon wieder Klamotten tragen zu Hause. Stell dir das vor. Ich renne ja immer nackig in der Wohnung rum. Ich musste mir ein T-Shirt anziehen, weil es mir so kalt war. Das ist der Hohn. Und um mir ein bisschen sommerliche Gefühle zu machen, habe ich mir gleich noch so ein Spray-Tan gemacht heute. Ich habe ja so ein Gerät, wo ich zu Hause selbst ein Spray-Tan machen kann, so ein Spray-Self-Tan. Und ich liebe es. Also man sieht es jetzt noch nicht, das entwickelt sich ja über die nächsten 8 Stunden. Der einzige Nachteil von diesem Spray ist, dass das nicht so schnell die Haut einzieht, so wie ein Schaum zum Beispiel, sondern das ist ein Öl, das liegt dann stundenlang auf der Haut drauf rum und zieht nicht so geil ein. Dann habe ich irgendwie in all meinen Oberflächen habe ich so ölige Spuren am Ende. Aber naja, was man nicht alles tut, um schön auszusehen, ne?
Das stimmt.
Was man nicht alles tut.
Sollen wir den Trailer kurz abspielen, dann kann ich meine Nase putzen.
Achso, wir haben ja einen Trailer. Ich habe komplett vergessen, dass wir einen Trailer haben. Herzlich willkommen bei Teufels Küche.
Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufels Küche.
Teufels Küche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages.
Sag mal, du bist aber auch so ein bisschen mit diesem Grün, das erinnert mich so ein bisschen an Weihnachten, Hashtag der Grinch, wenn du so ganz in Grün bist, mit diesem Glitzer-Diadem, das du aufhast, das ist ja süß.
Mein Glitzer-Diadem soll eigentlich nur davon ablenken, dass ich mir gestern Abend meine Kopfhaut geölt habe. Und das Öl ist immer noch auf dem Kopf drauf. Ich hätte eigentlich ja natürlich jetzt die Haare waschen müssen, aber am Wochenende bin ich unterwegs und am Wochenende möchte ich frisch gewaschene Haare haben, also kann ich sie jetzt nicht waschen. Das durchkreuzt wieder meine komplette Planung. Ich lebe ja quasi nur nach Haarewaschterminen und deswegen muss ich jetzt heute und morgen versuchen, irgendwie meinen komplett geölten Kopf zu verstecken.
Aber jetzt musst kaschieren. Du mir als Neulanghaarige erklären, warum man sich die Kopfhaut ölt.
Ich habe ja Neurodermitis so schlimm. Ich habe ja manchmal so Schuppenflechte. Das habe ich manchmal am Körper, aber im Moment habe ich es nur so doll auf der Kopfhaut, weil die so unfassbar trocken auch ist. Und wenn ich meine Kopfhaut öle, dann bringt das immer ganz viel Linderung. Erstens gegen den Juckreiz und zweitens weicht dann nochmal alles, was auf dem Kopf so verhornt ist, ein. Und wenn ich dann meine Haare wasche mit so richtig schönen Haarwaschbürsten, ist die Kopfhaut danach richtig schön sauber und das tut mir dann eine Woche lang ganz gut. Und deswegen habe ich so ein extra Öl und das mache ich mir auf die Kopfhaut und dann gehe ich damit schlafen. Und normalerweise wasche ich sie dann am nächsten Morgen zweimal schön durchschamponieren, damit auch alles gelöst ist. Aber als ich das gestern Abend drauf gemacht habe, habe ich dann doch slightly vergessen, dass ich am Wochenende die Haare frisch gewaschen haben möchte.
Was hast du denn vor am Wochenende?
Am Wochenende bin ich auf einem Influencer-Flohmarkt. Dort verkaufen ganz viele Influencer in Münster, also bei Dortmund. Das ist ein ganzes Stück von mir. Verkaufen wir Sachen. Und jede Influencerin, die dort ihre Einnahmen dann hat, darf sich einen guten Zweck aussuchen, für was sie die spendet. Ich spende natürlich an Hearts for Paws für die Hundis und ja, das heißt, am Freitag fahre ich nach Münster, dann bauen wir alles auf und am Samstag geht dann hoffentlich sehr, sehr viel über die Theke.
Wie viele Klamotten bringst du da mit? Wie viele Kisten sind das?
6 große Kisten, die wahrscheinlich gar nicht in mein Auto passen, das heißt, ich muss die auch noch in Säcke umtöpfern, aber es ist wirklich eine Menge, also es sind hundert über hunderte Kleidungsstücke und Accessoires.
Und das ist ja was, wir haben letztens schon darüber gesprochen, als ich hier aussortiert habe. Nach welchen Kriterien sortierst du denn aus? Denn du bist ja, was Klamotten angeht, du sammelst ja schon gerne, damit du für jede Eventualität irgendwie was im Schrank hast.
Ja, also
Marie Kondo oder?
Nee, ich kann das gar nicht so genau sagen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich nicht nach dem Prinzip arbeite. Ich habe das jetzt ein Jahr lang nicht getragen und dann kommt es weg. Das halte ich für so schwachsinnig, weil also es gibt halt Sachen, die trage ich manchmal 2-3 Jahre nicht und im 4. Jahr freue ich mich immens darüber und rock das Ding rauf und runter. Aber es gibt wirklich so Kleidungsstücke, die mir entweder nicht mehr passen, die wirklich gar nicht mehr passen, also hoffnungslos, oder es gibt Sachen, die ich jetzt so lange nicht angezogen habe und wirklich, glaube ich, nicht mehr anziehen werde. Und selbst wenn ich mich nach dieser Farbe oder Muster sehne, habe ich noch Äquivalente dazu. So habe ich dann quasi aussortiert. Ja. Mhm. Ich weiß also nicht, wie viele Sonnenbrillen ich hatte. Ich kaufe ja Sonnenbrillen noch und nöcher. Und wenn du so 30, 40 Sonnenbrillen hast, die kriege ich nicht getragen. Da kann man auch ruhig mal 25 Stück aussortieren.
Aber ich finde sowieso, dass du keine Sonnenbrillen tragen solltest, denn was mir jetzt gerade auffällt, mit diesem Ensemble, das du anhast, du hast so unglaublich schöne Augen. Deine Danke. Augenfarbe, die strahlt so, das ist ja, ich kann es auch gar nicht beschreiben, das ist so ein grün-braun-türkis irgendwie, was in dem Licht
ja,
gerade.
Ja, es ist ein ganz helles Grün und ich habe gehört, dass es kaum Menschen mit grünen Augen gibt. Das ist, glaube ich, die seltenste Augenfarbe. Mhm. Aber an der Stelle muss ich ja auch immer erwähnen, dass ich nicht auf Augen achte beim Menschen.
Das ist verrückt.
Deswegen, wenn einer sagt, ich habe schöne Augen, denke ich immer, meint er jetzt mein Augen-Make-up? Oder was meint derjenige?
Nee.
Ich achte nicht auf Augen. Ich weiß nicht, wer welche Augenfarbe hat. Ich könnte dir das von keinem Ex-Freund sagen und ich sehe in Augen auch nichts.
Du weißt nicht, was für eine Augenfarbe deine Ex-Freunde haben. Das ist ja
Nein.
abgefahren.
Wenn mich einer fragen würde, hat die Candy schöne Augen, würde ich sagen, die hat, ja, die hat
bestimmt
eine Pille und einen Augapfel und drumherum Wimpern. Ich könnte dir das nicht sagen. Ich sehe das einfach nicht. Ich versuche mich da sehr oft drauf zu konzentrieren. Augen
Aber was
sind
ist
für
denn,
mich
was
so
du hast?
Wie eine Backe. Das ist so, als wenn du mich fragst, habe ich einen schönen Daumen? Würde ich sagen, ja, ist halt ein Daumen. Und so sind Augen für mich. Also ich finde es schön, wenn jemand ein schönes Augen-Make-up hat. Unsere Freundin Ivanka hat neulich ihr Augen-Make-up gepostet. Ganz toll gearbeitet. Ganz toll. Mhm. Das finde ich dann schön. Aber Augen an für sich,
Ivana,
verstehe ich
meinst
nicht.
Du?
Ivana. Mhm.
Ivana, genau.
Ansonsten.
Ja, was hast du denn, was sagst du, wo achtest du, wenn es um Äußerlichkeiten geht? Ne? Weil das ist das Erste, was ins Auge springt, in Äußerlichkeiten. Worauf achtest du denn oder was fällt dir auf? Ist es das Gesamtbild?
Ja, ich glaube schon. Ich müsste jetzt wirklich drüber nachdenken, wann ich einen Menschen als attraktiv empfinde. Ich habe so einen Typ Frau, den ich attraktiv finde, und einen Typ Mann, der mir ins Auge sticht. Das heißt aber nicht, dass ich alles drumherum nicht attraktiv finde. Mir ist zum Beispiel
Dazu muss ich wissen, wie die Frau aussieht.
Klein und zierlich.
Aha, petit.
Ich finde petit ganz schön. Ich mag so Sylvie Mais-Püppchen gerne. Sarah Jessica Parker-Püppchen. Alles, was ganz klein und ganz zierlich ist, fällt mir immer ins Auge. Das finde ich immer wirklich sehr, sehr hübsch. Und bei Männern habe ich es tatsächlich so, dass die irgendwas Besonderes haben müssen. Das kann ein rothaariger Mann sein, das kann ein asiatischer Mann sein, das kann ein Mann sein, der ein bisschen was mehr auf den Rippen hat. Der darf nicht 0815 sein. Ich reagiere absolut allergisch auf Julius, Karl, Ludwig vom Internat mit den, wie heißen diese Schnürschuhe?
Der Polo. Und der Polo, Pullover noch vorne über die Schulter drüber geschmissen und vorne zusammengeschmissen. Ja, ja. Und er trägt dann auf Ralph Lauren, ne? Und geht dann zum Golfen.
Ralph
auch.
Lauren, genau, und geht dann zum Golfen und so. Also so ein, das ist das
BWL-Muttersöhnchen.
Also, dass das Frauen attraktiv finden, da fällt bei mir alles, da fällt mir alles aus dem Gesicht. Weißt du, was das ist? Das sind diese
Münchner
Jungs,
sind
die meistens.
Das.
Aus dem wohlhabenden Elternhaus kommen, dürfen aufs Internat, dürfen die meisten Privilegien, die das Leben so bietet, genießen. Und das sind die mit so richtig kranken, perversen Fantasien. Das weiß ich einfach. Das sind die, die viel Probleme machen. Das sind die, die ins Puff gehen. Das sind die, die ganz viele Pornos schauen. Das sind die, die ganz perverse, eklige Ideen haben. Und das sind auch die, aus denen alte, weiße Männer werden.
Okay, ja.
Die nur Probleme machen, die Frauen angrapschen,
ja,
junge Frauen.
Weil sie ihr Leben, weil sie noch nie Nein gehört haben, ne? Deswegen
Richtig, die mussten auch noch nie Verantwortung übernehmen. Und das Witzige ist, immer wenn du so einen schönen Typen siehst, egal ob das jetzt so ein Münchner Julius ist oder auch diese Bachelor-Typen. Ich meine, lass uns mal diese Bachelor-Typen beschreiben. Als was würdest du einen klassischen Bachelor-Mann beschreiben?
Du meinst Bachelor aus der Sendung?
Nee, so, ja, diese Bachelor-Typen, das, was gerade en vogue ist in unserer Zeit. Was gilt bei uns gerade als schöner Mann?
Boah, ich habe keine Ahnung, was könnte denn in unserer. Also, ich glaube, das, was eigentlich schon immer. Also, es muss maskulin sein, groß, maskulin, gut gebaut. Ich glaube, gerne auch dunkelhaarig, so ein kleiner Zwei-Tage-Bart, aber auch nicht zu viel Bart. Es darf kein Wochenbart sein. Sowas hätte ich jetzt gesagt, oder? Das gilt wahrscheinlich so als das maskuline Ideal.
Ja. In unserer Zeit würde ich wirklich sagen, dass das, was so eine schickere Variante von Knecht Ruprecht ist, das heißt, wie du sagst, ein 2-3-Tage-Bart, der muss trotzdem sauber gestutzt sein, ein Undercut, schön gescheitelt, volles Haar, wenn das Haar nicht voll ist, gibt es einen Transplant aus der Türkei, ansonsten schön durchtrainiert. Genau, Klamotten auch immer ganz, ganz nett. Also das gilt ja jetzt gerade bei uns so als schöner Mann. Und das Interessante ist, egal ob wir diesen Internatsmann nehmen oder diesen schön geföhnten Bachelor-Typen, du kannst aufs Detail genau auch immer schon sagen, was das für eine Frau ist, auf die er steht.
Jetzt pass auf, was ist das denn für eine Frau? Ist das so eine Petite Jessica Parker?
Ja.
Natürlich, ne?
Nicht zu laut, nicht zu auffällig, nicht zu extravagant. Hübsch muss sie sein.
Angepasst.
Repräsentativ muss sie sein. Überangepasst muss sie sein. Mhm. Ja, so eine ist das. Das ist, also die macht nicht mit ihren Mädels Urlaub auf Malle einmal im Jahr. So eine ist das nicht.
Ich habe bei mir im Gym einen Typen, der, also mal davon abgesehen, dass bei mir im Gym wirklich, also da läuft ein Model nach dem anderen rum. Das ist crazy, wie gut die Männer dort in diesem Gym aussehen. Die Frauen, leider nehme ich die überhaupt gar nicht wahr. Die haben irgendwie so ein trauriges, eine traurige Nebenrolle in meiner Wahrnehmung. Aber die Männer dort so wow, 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 alle durch die Bank weg. Und da ist aber einer, der mir ganz besonders ins Auge sticht, jedes Mal aufs Neue. Und auch meinem Freund, als wir gestern zusammen waren, hat er auch gesagt, boah, krass, krass, noch nie gesehen sowas. Den könntest du 1:1 in einen Hollywood-Film stellen und jeder würde den anhimmeln. Der ist über 2 Meter groß, wirklich größer als 2 Meter, hat einen sehr gut trainierten Körper, also ist sehr stämmig, kräftig, jetzt nicht super schlaksig, aber auch nicht Bodybuilder-mäßig. Und der hat einen markanten Kiefer und eine perfekte Nase und wunderschöne Augen und alles sehr maskulin, sehr markant. Und auch die Haare, ich habe noch nie so perfekte Haare gesehen. Der hat so eine kleine Tolle nach vorne gekämmt und auch so einen Seitenscheitel schön drapiert. Und ich weiß, aber der steht immer, die Art und Weise, wie er steht in seiner Trainingspause zwischen den Sätzen, denke ich immer, gay, 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 gay. Und ich bin mir aber nicht sicher, ich muss das herausfinden, ob der schwul ist oder nicht. Seine übergepflegte Art und Weise würde drauf schließen lassen, aber ich möchte es natürlich nicht sagen, dass Männer generell ungepflegt sind, aber da fällt das schon sehr auf. Auf jeden Fall, dieser Typ, es gibt so einen in einer Million, der fällt einfach jedem auf. Der könnte, egal wo auf der Welt, über die Straße laufen, alle würden sagen, krass.
Woran liegt das, dass so viele schöne Männer homosexuell sind? Also ich finde ja, dass es teilweise schon eine Sauerei ist.
Ich weiß es nicht. Ich hab auch, das ist ein ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Da komme ich in Teufelsküche, wenn ich das sage.
Ja, bring dich mal Schwierigkeiten.
Ja, natürlich, wie in jeder Folge. Das ist ja sonst deine Spezialität. Jetzt mache ich das mal. Ich habe das Gefühl, dass viele, nicht alle Gays, viele schwule Männer einen Funken Femininität in ihrem Ding haben, auch im Aussehen, in ihrem, wie das Gesicht ist, wie die Augen sind. Das ist ein Funken zu viel Mama drin, als man das von einem Mann sonst gewohnt ist, wahrscheinlich. Ein kleines bisschen zu weiblich. Das ist, wie gesagt, das ist nicht bei jedem Schwulen so, aber bei einigen doch. Und ich glaube, das ist das, was jemanden nochmal so attraktiver macht als jemand anderen, weil das was anderes ist. Weil das, ich finde ja sowieso Weiblichkeit was sehr Attraktives oder das, was in unserer Gesellschaft als weiblich stereotypisch gelesen wird, ne, das finde ich ja sehr attraktiv. Und wenn Mann dann auch noch ein kleines bisschen Femininität in seinen Zügen hat oder so, gefällt mir das sehr. Und der hat halt auch was in seinen Augen, obwohl er so ein krasser, maskuliner, der sieht aus wie so ein Iron Man, wie so, als wäre er bei den Avengers dabei, so ein Marvel-Charakter. Und dann hat er aber so irgendwas in seinen Augen, so eine ganz besondere Augenform, die man bei Männern selten sieht. Ja, und ich glaube, das ist bei einigen schwulen Männern so. Vielleicht haben viele schwule Männer auch so eine gewisse softe Art an sich, eine softe Art und Weise, die man in Heteromännern einfach selten findet, weil sie sich mit dieser Seite nie auseinandergesetzt haben oder die nie zugelassen haben. Und schwule Männer haben irgendwann gemerkt, ich bin der Gesellschaft sowieso nicht so angesehen, wie ich das sollte. Ich mache jetzt, wie ich will. Ich bin eben ein softer Typ. Und das gibt dir ja auch nochmal eine andere Aura. Es gibt ja so eine andere Ausstrahlung, die vielleicht auf viele Frauen als attraktiv rüberkommt. Ne? Kann das sein?
Manchmal glaube ich auch, dass Schwulenfeindlichkeit eigentlich gar nichts mit dem schwulen Mann zu tun hat, sondern vielmehr mit der Femininität, weil es ja eine Schwulen, große Frauenfeindlichkeit gibt auf dieser Welt.
Genau.
Also Frauen sind ja einfach immer noch der Dreck der Gesellschaft. Und da homosexuelle Männer ja wirklich was Feminines haben oder aufgrund ihrer Sexualität weibliche Züge oder einen weiblichen Habitus widerspiegeln, ist dadurch auch ganz viel Schwulenfeindlichkeit entstanden. Und eigentlich dreht es sich nicht um den schwulen Mann, sondern eher um das Feminine, was er repräsentiert.
Mhm.
Und das
genau.
ist das, was die Welt nicht leiden kann. Also das, also ich glaube da ganz, ganz fest dran. Dennoch finde ich kenne wirklich homosexuelle Männer, die so außerordentlich gut aussehen, Das habe ich so bei einem Heteromann kaum erlebt. Also die Proportion zwischen den schönen Schwulen und den schönen Heteromännern, die ist nicht im Einklang, das ist nicht in Proportion. Und da frage ich mich doch manchmal, was da los ist. Es kann natürlich sein, dass die gepflegter sind und da auch mehr drauf achten. Also ich kann immer wieder nur sagen, an alle Heteromänner, anstatt euch über die Gays aufzuregen, guckt euch lieber mal an, wie die sich anziehen und macht es mal nach. Holt euch mal einen schwulen Freund zur Seite und fragt den mal um Rat, anstatt euch mit denen zu verfeinden. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Da gibt es nämlich was von Ratiofarmen. Aber ansonsten, ich kenne wirklich schöne, schwule Männer, was ich in der Art und Form bei Heten noch nicht so gesehen habe.
Es ist aber auch wirklich ein Klischee, das meiner Meinung nach, das habe ich beobachtet, sehr zutrifft, ist, dass wenn es bei den schwulen Männern gerade Mode ist, machen sich die Heteromänner drüber lustig und fünf Jahre später ist es bei den Heteromännern angekommen. Bestes Beispiel, die Skinny Jeans. Ja. Das war bei den schwulen Männern vor 10 Jahren Mode, jeder hat es getragen, die Heteros haben gesagt, wie sieht denn das aus, als hätte der eine Leggings an. Und jetzt schaust du mal auf die Kö, jetzt schaust du mal auf die Hauptstraßen und Einkaufsstraßen Deutschlands, die ganzen möchte gern hetero maskulinen Männer laufen alle mit ihren geschleckten Hemdchen, mit ihrer dünnen Skinny Jeans rum, die inzwischen gar nicht mehr getragen wird. Das ist schon so out of style, aber jetzt ist es bei denen angekommen. Jetzt machen wir uns über die lustig, weil wir denken, der Trend war doch vor 10 Jahren, Junge.
Neulich habe ich gesehen, also so ist es ja auch übrigens mit dem Schnäuzer, mit dem Schnurrbart, Freddie Mercury, sage ich immer. Ja. Das haben ja jetzt auch alle Männer. Ich finde es natürlich total sexy. Ich muss trotzdem sagen, das behalten wir mal den Gays vor. Nicht, dass die Gays das tragen sollen, aber sie haben es halt wieder en vogue gemacht. Richtig, was mir auch aufgefallen ist neulich, die ganzen jungen Männer, so Anfang 20, tragen jetzt alle Dauerwelle. Alle tragen sie eine Dauerwelle, wie die Elevator Boys, aber Seiten kurz rasiert und dann alles Richtung Gesicht geföhnt, wie so eine Sprungschanze. Und da bin ich auch absolut der Überzeugung, absolut invented by the gays. I'm so sorry, natürlich. Es ist nun mal so, wie es ist. Und das ist ja auch in Ordnung, sich da die Inspiration zu holen, aber mir gefällt dann halt eben zeitgleich nicht diese Verfeindung, die immer noch in der Gesellschaft herrscht, weißt du? Du kannst nicht aus dem Vollen schöpfen. Und dich an der Fashion-Inspo bedienen und hinterher aber sagen, ich habe ein Problem mit homosexuellen Männern. So funktioniert das nicht. Das ist Reden mit doppelter Zunge.
Du, wo wir gerade eben auch schon von Männlein und Weiblein gesprochen haben und den Unterschieden und all diesen Sachen. Mir ist eine Sache aufgefallen, die gerade im Internet wieder groß zelebriert wird. Und ich habe so gemischte Gefühle darüber, vielleicht hast du es auch schon gesehen, dass die Galionsfigur dieses Trends, dieser Subkultur, die auf Social Media gerade so groß ist, ist Nara Smith. Und Nara Smith ist eine in Anführungszeichen Trad-Wife, eine Trad von Tradition, Trad-Wife. Und weißt du, wovon ich spreche, hast du das schon mitbekommen?
Na, red mal weiter.
Okay, also die Idee der Trad-Wives, die sich selbst so nennen auf Social Media, ist, dass sie den, in Anführungszeichen, was sie selbst als traditionelle Geschlechterrollen wieder mehr entsprechen wollen. Das heißt, das sind Frauen, die zu Hause bleiben, die auf die Kinder aufpassen, die ihrem Mann Frühstück, Mittagessen, Abendbrot selbst kochen, die den ganzen Haushalt schmeißen und so, woran ja überhaupt nichts verkehrt ist. Es darf ja diese Frau geben und es ist ja auch schön, wenn die sich dafür selbst entscheidet, dass sie zu Hause bleiben möchte, wenn sie das kann. Aber die Art und Weise, wie das auf Social Media zelebriert wird als Trad-Wife, ist halt das, was ich so ein bisschen rückständig finde und auch ein bisschen antifeministisch, weil, also das ist super schwierig zu erklären. Wie gesagt, ich finde es schön, wenn diese Frauen das machen wollen, sollen sie es machen. Jeder soll machen dürfen, was er möchte oder sie möchte. Das ist absolut wichtig zu sagen. Aber ich finde es nicht gut, wenn man das dann Trad-Wife nennt. Wenn man sagt, ich bin eine Trad-Wife, ich gehe auf traditionelle Rollen zurück. Weil das ist Quatsch. Ich finde das nicht traditionell. Das ist ein konservatives Rollenbild, das, finde ich, sehr antifeministisch ist, weil es den Anschein erweckt, dass die Frau das machen muss und du der Tradition wegen das jetzt so machst. Das ist mein großes Problem mit der Idee dahinter.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Betonen denn diese Tradwives in ihren Videos, dass ihre Machenschaft das Nonplusultra sei und degradieren quasi dann eben die moderne Frau damit? Oder stellen sie wirklich nur ihr Leben dar, ohne andere Lebensstile zu beurteilen? Das ist ja schon ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied. Der Diskurs wird auch, glaube ich, eher in der Kommentarspalte geführt als von den Protagonistinnen selbst. Nichtsdestotrotz ist die Art und Weise, wie eine Nara Smith zum Beispiel ihre Videos aufbereitet, wie die editiert sind, wie die von der Ästhetik her sind, ne? Das ist schon sehr, ich bin halt das süße Wifey. Und mehr
wie
ist da nicht
sie?
Dahinter.
Ich muss mal kurz ein Auge drauf werfen.
Nara Smith, das ist wirklich die schönste Frau, die dir irgendwie jemals begegnet ist. Die ist unglaublich hübsch, hat einen Victoria's Secret Körper, ist 21 oder 22, hat jetzt schon das dritte Kind mit ihrem Typ bekommen. Wie gesagt, no judgment, bitte versteht mich nicht falsch, ich judge das nicht. Ich finde den Trend und wie er kommuniziert wird, finde ich das, was ich ein bisschen seltsam finde. Ne? Und die feiert
ist das
eben.
Ist das die Deutsche?
Die ist deutsch, aber man merkt das erstmal gar nicht, dass sie deutsch ist.
Sie lebt ja
ist,
in Amerika,
genau.
Ich kenne sie. Sie.
Genau, sie lebt in Amerika mit einem relativ bekannten Typ auch. Und jetzt kommt Nara Smith, was halt auch noch was so eine Unterkategorie ist, dass das noch interessanter macht. Ihr Typ hat sie zum Mormonenglauben jetzt gebracht. Also die leben jetzt streng mormonisch. Und wer Real Housewives of Salt Lake City gesehen hat, das ist schon sehr konservativ, sehr schon fast right-wing, würde ich sagen. Dieses super, schon fast fundamentalistisch-christliche, das ist halt gepaart mit, dass sie als Tradwife auftritt, ist das schon sehr antifeministisch, finde ich, ja.
Also ich kenne sie, ich habe mir die Videos schon sehr, sehr oft angeschaut und man muss natürlich auch das dazu sagen, sie macht ja Koch- und Backvideos, die sie ja wirklich hervorragend macht, also sie macht ja alles selber, also von der Koch- und Backleistung her ist es wirklich das Nonplusultra, finde ich ganz bewundernswert. Sie macht das Ganze aber auch immer in einem Fifth Avenue Klamottenstyle, das heißt, sie ist immer top gestylt, immer hervorragend angezogen, wenn sie diese Videos dreht und da finde ich erstmal nichts Falsches dran, weil die sich denkt, na gut, wenn jetzt 10 Millionen Menschen durchschnittlich so ein Reel sehen, möchte ich wenigstens vernünftig dabei aussehen, dass das realitätsfern ist. Das spielt ja gar keine Rolle, aber ich finde so für den Spaß des Videos ist irgendwie total schön. Ich habe relativ schnell rausbekommen, dass sie Deutsche ist. Auf TikTok gibt es ja auch ein, zwei deutsche Videos von ihr. Das macht ja auch mal Spaß, sich das auf Deutsch anzugucken. Jetzt darf man natürlich nie vergessen, die ist wirklich sehr, sehr jung und die geht wahrscheinlich nicht arbeiten, weil sie drei Kinder hat oder das dritte Kind erwartet. Wo soll die arbeiten?
Weil der Typ
gehen?
Auch reich ist. Ist ja auch okay.
Ich habe ihn schon mal gesehen. Das ist ja auch so ein Blonder. Das ist ja auch so ein Schnöseltyp. So, ne? So ein bisschen Internatsjustus-mäßig. Die Frage, die sich mir ja immer stellt, ist, wie ist denn eine Frau aufgewachsen, dass sie ihre Unabhängigkeit quasi zu Hause an der Türklinke abgibt. Das ist allerdings nur das, was wir beurteilen können, weil wenn sie mit Social Media ihre paar tausend Euro im Monat verdient, ist die ja gar nicht so abhängig von dem Mann, wie das nach außen hin scheint. Wer weiß, vielleicht macht die sogar noch am meisten Cash. Und man muss dazu sagen, dadurch, dass ich ihre Videos kenne, ich habe nicht den Eindruck, als würde sie mit ihren Videos verkörpern wollen, dass das, was sie macht, das Richtige ist und Frauen, die Karriere machen und die arbeiten, dass das falsch ist. Das ist etwas, das haben die Leute ihr unterstellt. Das hat sie selber nie behauptet. Die Leute, gerade die Frauen, fühlen sich ja so unfassbar von ihr getriggert. Und ich habe das mitbekommen, dass es so einen richtigen Gegenwind gegen sie gibt, weil sie alle sagen, das sei so realitätsfern und so. Die Frau kocht und backt nun mal. Die nimmt sich wahrscheinlich für so ein Video den ganzen Tag Zeit. Dann kann die halt auch ihren Blätterteig selber machen. Und wenn die sich vorher die Nase abpudert und den Lippenstift nochmal auffrischt, ist das ihr gutes Recht. Wir wissen ja gar nicht, wie das sonst hinter den Kulissen aussieht bei ihr, was sie sonst so macht. Also ich glaube, man tut ihr auch eine ganze Weile damit Unrecht. Es gibt allerdings Videos von Tradwives, die ganz, ganz eindeutig betonen, dass ihre traditionell konservative, vom Mann abhängige Art das Nonplusultra sei, weil sie damit dafür sorgen, dass ihre Ehe gut läuft, sie den Mann führen lassen, I let lead my husband und solche Phrasen, die die immer so aufbringen, das ist natürlich meiner Meinung nach wirklich schon bedrohlich. Das würde ich bei der Nara jetzt so nicht behaupten. Also das auf keinen Fall. Dennoch, Frauen, die sich von Männern so abhängig machen, da ist ja auch irgendwann mal was passiert. Da muss ja irgendein Komplex gestillt sein, dass dass eine Frau absolut fein damit ist. Denn ich glaube, jede Frau ist sich bewusst darüber, egal wie gut deine Ehe läuft, wie sehr du deinen Mann liebst, auch wenn er der Versorger der Familie ist, der kann morgen tot umfallen, der kann sich morgen von dir trennen und dann stehst du da. Und ich glaube auch, dass die meisten mittlerweile so klug sind und sich Gedanken darüber machen, wie sieht's eigentlich mit meiner Rente aus. Aber wenn das Frauen absichtlich ignorieren und sagen, ich fahre volles Risiko, go for it.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Ja, ich wollte Nara jetzt nur, ich habe sie nur genannt, weil sie eben, wie gesagt, eine Galionsfigur für diese
Wie findest du sie denn? Wie nimmst du das denn wahr?
Ich habe, als ich meine ersten Videos von ihr gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist doch Satire, das muss doch Satire sein.
Habe ich auch gedacht.
Ja. Genau, weil sie hat damit angefangen, das erste Video, das ich gesehen habe, war, wie sie ihren Kindern morgens, wie sie sagt, meine Kinder hatten heute Morgen Lust auf Frühstücksflocken, Pancakes. Auf Cereals. Und dann habe ich ihnen Cereals selbst gemacht. Dann holt sie das Mehl raus, dann holt sie die Schokoladen-Crispies raus, dann holt sie die Milch raus, dann macht sie einen Teig aus den Cereals, dann schneidet sie die ganz kleinen, militant in die perfektesten kleinen Stückchen. Dann kommt das in den Ofen und dann wird das abgekühlt. Dann kommt da Zimt und Zucker drauf. Also dieser Prozess, der dauert ja Stunden. Und ich fand das einfach so lustig, dass sie sagt, ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, um meinen Kindern Cereals zu machen. So, Girl, come on. Also, wen willst du verarschen? Warum? Das ist nichts anderes als die Serials. Genau. Und deswegen dachte ich, dass das Satire sei, aber sie macht ja jedes Video so. Und ich finde es irgendwie lustig. Ich fühle mich sehr unterhalten davon. Ich schaue natürlich auch gerne zu, weil das ästhetisch natürlich hochwertvoll ist, finde ich. Die macht das wunderschön. Die hat den Code geknackt. Die hat gewusst, wie sie den Zuschauer...
Sie ist eine Nische.
Genau, wie sie den Zuschauer bei Stange hält. Sie macht das wirklich auf eine sehr professionelle, tolle Art und Weise. Und sie ist halt ein schöner Mensch und sie hat halt ein pretty privilege und wir schauen schönen Menschen gerne zu. Ich schaue schönen Menschen auch gerne zu. Aber trotzdem, ja, gehen bei mir so ein bisschen die Räder los. Die Zahnräder, die drehen sich im Kopf, ne? Weil ich mir dann denke so, was will sie denn eigentlich damit sagen? Will sie damit irgendwas sagen? Hat sie einfach nur Lust, lustige Videos zu machen? Was ist denn dahinter los? Weil der Lifestyle, den sie propagiert toll. Damit, ja, also...
Ja, toll, was du sagst, ja.
Sie ist mit zwei verschiedenen Augen einfach, ne?
Würde der Kanal heißen Food from the Scratch, also Essen oder Lebensmittel von der Pike an. Und sie würde sagen, hi, mein Name ist Nara und ich würde euch einfach mal gerne zeigen, wenn man zu viel Zeit im Leben oder zu viel Langeweile hat, wie man Müsli oder Cornflakes selber macht. Dann fände ich das witzig, dann würde das Sinn machen. Oder wenn sie zum Beispiel sagt, die macht ja wirklich Sachen selber, die macht ja auch Blätterteig selber. Das macht ja nicht mehr mal meine griechische Oma, weil es ja so Zeitverschwendung ist, es ist ja so unnötig im Leben.
Die melkt doch die Milch noch selbst.
Genau, richtig. Also wenn sie sich wirklich so eine Farce draus machen würde und trotzdem alles von der Pike an zeigt mit ein bisschen flippigem Humor, dann fände ich das auch ganz cool. Mir passt auch nicht dieses, ich bin um 4 Uhr aufgestanden und wahrscheinlich hat sie um 13 Uhr die Kameras erstmal aufgestellt. Da frage ich mich natürlich auch, was ist jetzt der Hintergrund? Möchtest du, dass die Leute dir zuschauen und sagen, ist ja eine tolle Frau, immer toll zurechtgemacht, steht um 4 Uhr auf, versorgt ihre 2 Kinder und ihren Ehemann, bekommt noch ein drittes und ist trotzdem so wunderschön und ist trotzdem die perfekte Hausfrau. Machst du das für die 100%ige Anerkennung, die dir vielleicht gar nicht zusteht, weil du das ja gar nicht authentisch verkörperst? Oder sollen wir das wirklich einfach nur als Fun verstehen? Hat sie erreicht, was sie bezwecken wollte? Und sind wir vielleicht viel zu verkopft, was sie betrifft? Und die sitzt jetzt gerade in ihrem Wohnzimmer und denkt sich, ach, lass die alle mal einen Podcast über mich machen. Ich lache mir hier ins Fäustchen, während ich die letzten $30,000 in diesem Monat verdient habe und 10 Millionen Views habe. Es kann ja alles sein. Es wäre ja mal spannend.
Ja. Ja, das soll jetzt auch gar nicht als große Kritik an ihr und ihre Person sein, gar nicht. Wie gesagt, ich fühle mich unterhalten. Ich fand es nur interessant und habe gedacht, das könnte vielleicht mal ein interessanter Diskurs sein, auch für unsere Leute da draußen, was sie dazu sagen. Ich verstehe, dass die Leute da draußen, die projizieren ja alles, was sie sehen, sofort auf sich selbst, ne? Oder auch Probleme, die sie selbst mit sich haben, projizieren sie dann auf andere. Das ist ja was dir und mir tagtäglich passiert, dass egal, was wir sagen, es wird, jeder macht seinen eigenen Strick draus. Und ich verstehe, dass ganz viele Leute da draußen sie so hart kritisieren und sagen, das ist nicht echt und du hast ja einfach nur Glück, weil du reich bist und deswegen musst du dich nicht um deine Kinder selbst
Aber
kümmern.
Ist er
deswegen,
reich?
Ja.
Was macht er?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der war auch mal eine Art Social Media Star oder hat in einer Serie mitgespielt. Irgendwie sowas, ja.
Aber würde mich mal interessieren, wie sie so nach Amerika gekommen ist, wie das alles passiert ist. Das fände ich doch mal spannend.
Also ich wette mit dir, dass die Au-pair war und den kennengelernt hat und dann geblieben ist. So kommt es für mich rüber. Die muss ja schon sehr, sehr jung rübergegangen sein, wenn sie jetzt ihr drittes Kind mit ihm hat. Das heißt, sie war wahrscheinlich 18, als sie Au-pair gemacht hat, hat ihn dann da kennengelernt, also so in der Art. Ja. Auf jeden Fall, glaube ich, die Leute, die triggert das einfach, weil das nicht ihre Lebensrealität ist. Und das ist, du hast gerade was
anderes. Weil viele auch gerne so wären wie sie.
Und du hast gerade eben auch was Schönes gesagt, ne? Das muss gar nicht ihre Lebensrealität sein. Sie kann ja einfach damit unterhalten, ne? Und vielleicht ist es ja auch ihre Lebensrealität, ist ja auch okay. Dann hat sie halt das Privileg, dass sie wahrscheinlich 2 Nannies hat, die sich um die Kinder kümmern können, während sie dann kocht und all diese Sachen, ne? Und das kann man ihr auch gar nicht vorhalten. Denn das ist ja was, das ist ihr Leben, das geht uns eigentlich nichts an. Aber es ist trotzdem interessant für einen Diskurs, was das mit den Leuten macht im Kopf und was so, ja. Super spannendes Thema, Tradwives.
Ja, voll.
Haben wir eigentlich schon über Ozempic gesprochen? Ja, ne?
Wir haben noch nie über Ozempic gesprochen. Das ist so witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe heute mal ein ganz großes Bedürfnis, über Ozempic zu sprechen.
Yes,
beziehungsweise
please.
Über Diäten und so. Also für alle, die nicht wissen, was Ozempic ist, das ist diese berühmte Abnehmspritze. Die ist auch noch unter anderen medizinischen Begriffen weltweit bekannt. Und es gibt ganz viele Promis, die mittlerweile dazu stehen, dass sie mit Ozempic schmal geworden sind, wie zum Beispiel Oprah Winfrey oder auch die Osborne-Mutter etc.
Alle also, Promis gerade.
Genau, die jagen sich diese Spritze rein. Das geht natürlich auch auf die Bauchspeicheldrüse. Ich glaube, es ist doch ein Ersatzmedikament eigentlich für Diabetespatienten. Korrigier mich bitte, sobald
es ist eigentlich ein Diabetesmedikament, genau. Es ist ein Diabetesmedikament, das seinen Insulinspiegel reguliert. Und dementsprechend natürlich beim Abnehmen hilft. Ne? Und jetzt hat man gemerkt, okay, die Leute, die alle die Diabetesprobleme haben und Ozempic benutzen, die haben einen positiven Nebeneffekt, dass sie schmaler werden, dass sie Gewicht verlieren, dass sie Fett abbauen. Und ja, jetzt ich gebe es dir zurück.
Naja. Und im Podcast habe ich ja schon des Öfteren darüber gesprochen, über meine Essenssituation und warum ich so schmal geworden bin. Und vielleicht, weil meine Nachrichten sehen seit einem Jahr wirklich immer gleich aus. Seit einem Jahr habe ich mindestens jeden Tag 2-3 Nachrichten bezüglich meines Körpers und meiner Gewichtsabnahme. Ich gehe seit 2 Jahren zu einer Therapie, für alle nochmal deutlich, weil mein Essverhalten nicht gesund war. Ich habe ein großes Thema mit Binge-Eating gehabt und habe das auch immer noch. Und ich gehöre wie viele suchterkrankte Menschen zu den Leuten, die von einem Problem ins nächste hüpfen. Von einer Regulierung, von einem Kompensieren, von einem Endorphine müssen ausgeschüttet werden zum nächsten. Und mein seit Jahren schwieriges Thema ist das die Sache mit dem Essen. Ich gehe seit 2 Jahren zu einer Verhaltenstherapie, was mein Essproblem betrifft. Und ich habe das seit über einem Jahr relativ gut im Griff. Und das hat dem zur Folge gehabt, dass ich Gewicht verloren habe. Ich habe mich bewegt, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe mich einfach mehr mit meinem Körper auseinandergesetzt und überlegt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich wollte gut zu mir selber sein. Und das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Gewicht verloren habe. Das einmal. Für alle, die glauben, ich hatte eine Magenverkleinerung oder ich bin auf irgendwelche Ozempic- oder Abnehmpräparate, habe ich zurückgegriffen oder sonst irgendwelche Produkte, die beim Abnehmen helfen. Nein, wenn ihr wissen möchtet, womit ich abgenommen habe, einfach nur mit Therapie. Ich habe Psychotherapie gemacht und mache das auch immer noch und es ist für mich nach wie vor noch ein Kampf. Und der Grund, warum ich darüber auf Instagram oder allgemein nicht spreche, ist: Ich sehe es nicht in meiner Verantwortung, über Diäten zu sprechen. Das machen schon genug andere, die sich damit auch auskennen. Und ich möchte nicht Motivator 5739 sein dafür, dass Frauen meinen, sie müssen abnehmen oder schlank sein. Und diese Komplimente, die ich bekomme für meine Gewichtsabnahme, das macht mir wirklich riesig Angst, weil ich immer denke, ist es wirklich nur das, worum es geht, dass Menschen dünn sein möchten und auch wissen möchten, wie sind andere jetzt schlank geworden? Ich würde niemals Ozempic oder sowas nehmen, weil ich Angst um meine Bauchspeicheldrüse habe. Ich hätte Angst um meine Nieren, ich hätte Angst um meine Lymphknoten. Wenn du Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommst, das ist für die meisten Menschen ein Todesurteil. Ich möchte meine Bauchspeicheldrüse nicht ficken. Und das machst du mit diesen Produkten. Es gibt Nebenwirkungen bis zum geht nicht mehr. Wenn ich abnehmen wollen würde, würde ich eher eine Magenverkleinerung mir in Anbetracht ziehen, weil ich ganz genau weiß, da muss ich mir keine Chemie in den Körper pumpen. Aber nochmal, ich habe nichts dergleichen gemacht, außer Psychotherapie und ich möchte dieses Thema nicht auseinanderkauen, weil ich glaube, es sinnvollere Dinge gibt, als darüber zu sprechen, wie jetzt jemand dünn geworden ist. Das ist für mich ein Daily Struggle. Essen und Lebensmittel ist etwas, was mich sehr belastet in meinem Leben. Und dass die Leute da immer so taktlos sind und immer auf diesem Thema rumreiten möchten, ich halte das für schwierig. Aber jetzt habe ich es hiermit einmal gesagt und gut ist.
Inwiefern hat dir die Therapie helfen können, dann besseres Verhältnis zu dir und dem Thema Essen herzustellen? Und hast du das Gefühl, dass sich schon was gebessert hat seitdem?
Naja, die meisten Menschen, also man darf nicht vergessen, Adipositas zum Beispiel ist eine Erkrankung. Selbst wenn du abgenommen hast und schlank bist, du bleibst Adipositas-Patient. Wenn du Binge-Eater bist oder weiß Gott, was du für eine Essstörung hast, egal wie dein Körper aussieht, ob du schlank oder dick bist, du hast nun mal mental, diese Erkrankung. Ja. Das ist eine mentale Sache. Und die Frage ist ja immer, wie beim Rauchen und beim Trinken und bei Drogen und bei allem anderen, warum machen wir das denn? Also worum geht's uns eigentlich in der Seele? Warum greift man zum Essen? Warum stopft man sich so viel Essen in den Körper? Wo ist der Schmerz? Was möchte man stillen? Man ist ja ständig, alle Suchterkranken sind ständig auf der Suche nach einer Ausschüttung von Glückshormonen, von Endorphinen. Und man muss irgendwann realisieren und verstehen, dass es im Leben nicht darum geht, ständig eine Ausschüttung von Endorphinen zu haben. Man muss auch mal Ruhe, Schmerz oder keine Ausschüttung von Glückshormonen aushalten können. Und das habe ich in der Therapie gelernt. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich hätte jetzt einen Fressanfall oder ich müsste jetzt irgendwas in mich reinstopfen, ich habe gelernt, mich jetzt mit meinem Gefühl auseinanderzusetzen. Warum habe ich jetzt das Bedürfnis? Was stört mich jetzt gerade? Und das ist super, super schwierig, aber das ist das, was mir geholfen hat. Einen anderen Grund gibt es nicht, warum Menschen wahllos Lebensmittel sich in den Hals schieben.
Jetzt, wo du einen anderen Körper dadurch hast, dadurch, dass du dich mit dieser Mentalität mehr auseinandergesetzt hast, wo du gemerkt hast, okay, ich versuche jetzt gesünder zu leben für mich und meinen Körper und vielleicht auch mit meinem, also tu das auch was mit deinem Kopf, wenn du jetzt in den Spiegel schaust und siehst, okay, ich habe geschafft, irgendwie durch ein gesünderes Essen meinen Körper ein bisschen gesünder zu machen, macht das auch was mit deinem Kopf oder wie kannst du das regulieren?
Dadurch, dass ich jetzt schlank oder schlanker bin, das macht mit mir eigentlich gar nichts, außer dass natürlich manche Klamotten jetzt schöner sitzen und ich eine andere Kleidergröße habe. Ich war ja vorher nicht extrem übergewichtig, ich hatte 18 Kilo mehr, das war jetzt aber nicht die Welt. Ich laufe jetzt nicht die Treppen leichter hoch und runter oder irgendwie sowas. Aber es ist schön, in den Spiegel zu gucken und zu wissen, ich versuche zumindest jeden Tag gut zu mir zu sein. Ich versuche keinen Alkohol zu trinken, ich versuche mich nicht zu überfressen, ich versuche bestimmte Dinge zu vermeiden. Ich versuche aber auch dann zu schlafen, wenn ich Ruhe brauche oder auch mal Nein zu Projekten zu sagen. Das ist einfach wichtig, sich darüber bewusst zu sein, ich habe nur das eine Leben und ich muss versuchen, zu Körper, Geist und Seele gut zu sein. Und das ist echt eine Life-Challenge. Und ich wünsche, dass jedem Menschen, dass jeder Mensch lernt, mit sich selber gut umzugehen. Und das habe ich nicht getan. So viel zu essen, dass ich danach gebrochen habe. Und zwar nicht gewollt gebrochen habe. Aber der Körper ist mit diesen Lebensmittelmengen nicht klargekommen. Das ist nichts, was gut für dich ist. Und das muss man erstmal realisieren, dass man sich da selber jedes Mal vergewaltigt und malträtiert. Und dabei hat mir die Therapie geholfen. Und das Abnehmen ist nur ein Nebeneffekt.
Jetzt, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst, weil ich weiß nicht, ob du da eine Meinung dazu hast oder ob du es einschätzen kannst. Wenn du sagst, bei dir war es das Binge-Eating, sprich in schneller Zeit sehr viel zu sich nehmen, um irgendwie wahrscheinlich irgendwas in sich zu füllen und ein Glücksgefühl dadurch zu haben. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, dass Essen sie glücklich macht und da geht es gar nicht darum, schnell viel zu essen, sondern dass sie allgemein einfach sehr, sehr, sehr viel essen, mehr als sie im Prinzip an Kalorien brauchen am Tag und deswegen da auch zunehmen. Aber die sagen dann halt, ja, ich brauche das, um eben mich mental wohl zu fühlen. Wie stehst du zu dem Argument?
Klar, das ist es ja. Das ist es ja, das, was die Leute machen. Ich meine, Zucker ist ja auch nur wie eine Droge. Lebensmittel kannst du zweckentfremden wie eine Droge, wie du auch Sport zweckentfremden kannst, wie du Alkohol zweckentfremden kannst. Es gibt Menschen, den reicht ein Glas Wein, den reicht zweimal in der Woche joggen und andere, die betreiben das exzessiv und dieser Extremismus ist ja das, was am Ende gefährlich ist. Und so ist das halt eben auch mit dem Essen. In dem Moment, wo dein Körper oder dein Geist merkt, ich mache hier etwas und das sorgt dafür, dass ich einen emotionalen Kick bekomme oder ich Dinge vergessen kann oder ein Schmerz betäubt wird, da gewöhnst du dich ganz schnell dran und dann klebst du bei dieser Sache. Und suchtabhängige oder suchterkranke Menschen haben ja dieses, ich nenne es jetzt mal salopp, Naturtalent, sich unbewusst immer wieder was im Leben zu suchen, was ihnen diesen Kick gibt oder was Schmerz betäubt und so weiter. Und in der Suchttherapie geht es ja darum und auch in der Verhaltenstherapie herauszufinden, wo ist jetzt eigentlich meine Wunde und warum suche ich mein Leben lang immer ein Pflaster dafür? Und Essen ist ja so gefährlich in der Suchterkrankung, weil Drogen, Alkohol und Sport, das sind alles Dinge, die du relativ gut umgehen kannst. Auf Essen bist du angewiesen. Du musst essen, um zu überleben. Das heißt, du bist auf diese Droge oder das Stück, was du eigentlich zweckentfremdet hast, für den Rest deines Lebens angewiesen und musst trotzdem gucken, dass du dich da im Zaum hältst und es nicht mehr missbrauchst. Und das ist bei Essstörungen einfach super, super schwierig. Und Binge-Eating ist eines der meist vorkommendsten Essstörungen, die die meisten Menschen haben, wo aber auch noch am wenigsten drüber gesprochen wird.
Krass, hätte ich nicht
am
gedacht.
Am wenigsten, ja.
Das ist also, dass echt, Leute, ich glaube, und weil ich mich da selbst mit reinzähle in der Vergangenheit, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre wirklich versucht, mich sehr mit dem Thema Essen und Nährwerte und Kalorien und all dieses und Sport und so auseinanderzusetzen und hat sich ja auch einiges bei mir getan. Aber ich habe das Gefühl, dass einfach ganz, ganz, ganz viele Menschen, die vielleicht auch ein Problem mit dem Thema Essen haben und entweder zu viel Kilo drauf haben oder auch zu wenig, es geht ja in beide Richtungen, ne? Es ist ja nicht nur eine Richtung, dass die sich nicht genug mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, aus Bequemlichkeit erstens und zweitens auch aus Angst, auch aus Nichtwissenheit, weil wir es in der Schule kriegen, weil das ja nicht wirklich beigebracht, ne? Also woher denn auch? Wir sind ja Gewohnheitstiere. Ich mache mir halt morgens dann, also Person X macht sich halt morgens ihr Frühstück, das eigentlich vielleicht ein ungesundes Frühstück ist, weil super viel Zucker drin ist, super viel Sachen, die man sonst nicht so konsumieren. Aber man ist es halt so gewohnt, man hinterfragt das gar nicht, ne? Und was aber hinterfragt wird, ist oftmals der Körper. Man guckt auf einen Körper und hinterfragt den Körper, aber man hinterfragt ja gar nicht, wie es dazu kommt, weil sich die einzelnen Personen nicht mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen oder auch Bewegung. Ich merke, dass es meinem Körper so viel besser tut, sich relativ oft zu bewegen, meine 10.000 Schritte am Tag zu machen. Ich habe weniger Rückenschmerzen, mir tun die Gelenke weniger weh, ich habe einen klareren Kopf, all die Sachen. Und das hätte ich nicht gedacht früher. Und ich dachte ja früher, ich war schon immer ein schlanker Mensch und ich dachte immer, ja, ist ja gesund, aber auch, du kannst auch schlank sein und trotzdem einen ungesunden Körper haben, weil du nicht genug auf deine Ernährung achtest oder genug auf deine Bewegung. All diese Sachen. Ne?
Viele Menschen.
Deswegen,
Es gibt super viele Menschen, die eine schlanke Veranlagung haben und deswegen glauben, sie können alles in sich reinschieben. Und die haben am Ende des Tages einen Nährwert im Körper, der eigentlich im Keller ist, und wundern sich dann, warum sie mit 50 die erste Krebsdiagnose haben. Weißt du? Und am Ende ist es ja so, du hast ja einen natürlichen Mechanismus in deinem Körper, der dir sagt, wann du Lebensmittel brauchst und wann nicht. Das hat die Natur ja so geregelt, dass wir nicht verhungern. Wir spüren, wenn wir etwas essen möchten. Und Menschen, die darüber hinaus essen, also quasi nicht aus Hunger, sondern ständig aus Appetit oder aus Langeweile oder was auch immer, die tun sich damit ja nichts Gutes. Und diese ganzen Krankheiten, die wir haben, wir Menschen werden immer älter, aber wir werden auch immer kranker älter. Was wir ab dem 50. Lebensjahr für Krankheiten haben, ist wirklich, also unsagbar, weil wir ständig entzündungsfördernde Lebensmittel in uns reinstopfen.
Nichts ist so entzündungsfördernd. Du bist, was du isst.
Das nichts stimmt. Ist so entzündungsfördernd wie Zucker, nichts füttert Krebs und Tumore so wie Zucker. Und wir sind ja randvoll damit bei allem, was wir essen und trinken, dass wir uns manchmal ja gar nicht wundern müssen, bei dem, was wir rauchen, bei dem, was wir trinken und so weiter, in welche Krankheiten das irgendwann halt eben ausschlägt. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, das macht ja jeder so, wie er oder sie es für richtig hält, dass ich versuchen möchte, weil ich möchte ja, also 120 ist bei mir angepeilt, mal gucken, was danach kommt. Der Plan geht bis 120, da habe ich schon mal alles für ausgelegt. Aber das schaffe ich halt nicht, wenn ich mit mir umspringe, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Und da geht es auch nicht darum, sich in Widersprüche zu verfangen. Naja gut, du willst keinen Zucker mehr und auf die Lebensmittel und rauchst und trinkst nicht, aber dann nimmst du Süßungsmittel und Botox und Operationen und so. Wie du es machst, machst du es am Ende verkehrt. Aber bei allem, was ich mache, möchte ich es bewusst machen und ich möchte versuchen, die für mich möglichen Risikofaktoren außen vor zu lassen. Das, was ich für mich verantworten kann, mache ich und das, was ich nicht verantworten möchte, lasse ich weg. Und das ist einfach eine individuelle Frage, die sich jeder selber stellen muss.
Lass mich kurz das Thema wechseln.
Gerne.
Also hast du sehr schön gesagt, vielen Dank für diesen Beitrag. Ich glaube auch, dass der vielen Leuten hilft. Kurzer Themenwechsel. Meine Nase. Wenn wir schon so viel über Äußerlichkeiten sprechen und Wohlempfinden und all diese Sachen. Du hast vielleicht meine Story gesehen, vielleicht hat es der eine oder andere. Nee, ich habe es in der Close Story gehabt, genau. Ich gehe jetzt das Thema Nase nochmal an, weil ich einfach schlecht atme. Weil ich auf Social Media unglaublich viele Kommentare bekomme die ganze Zeit wegen meiner Nase, weil das nicht so geworden ist, wie ich das wollte. Und habe mich jetzt nochmal mit meinem Chirurgen auseinandergesetzt, der das gemacht hat. Ich war ja vor einem Jahr dort zum Check-up. Und also für alle, die Hintergrundgeschichte ist, ich hatte mit 20 eine Nasen-OP, wo ich mir einen Höcker habe abtragen lassen und die Nasenscheidewand begradigen haben lassen, um besser Luft zu bekommen und damit das ein bisschen schöner aussieht. Hat super funktioniert. Ich habe perfekt Luft bekommen, nur hatte ich dadurch dann eine lange Nase. Die ist einfach nicht schön korrigiert worden. Dann habe ich jetzt vor 2 Jahren in den USA mir einen Spezialisten rausgesucht, der wirklich spezialisiert ist auf Revisions, also auf zweite Nasenkorrekturen, die dann schwieriger sind als eine erste. Und dieser Arzt hat mir Himmel versprochen. Ich habe unglaublich viel Geld bezahlt. Ich habe $25.000 bezahlt für diese Nase, weil das ein weltweiter Spezialist ist. Zumindest wurde er so vermarktet. Und er hat mir die Nase kleiner gemacht, ja, aber sie ist krumm, sie ist schief. Ich habe unten zu viel Haut. Ich habe meine Nasenhaut kommt jetzt auf meine Oberlippenhaut und hat jetzt da eine Falte gebildet, ich habe eine sehr starke Narbe, meine Nasenlöcher sind ungleich, also es ist sehr viel, was schiefgegangen ist und ich bekomme auch sehr viel schlechter Luft. Das hört ihr oft immer im Podcast, habt ihr ja schon oft gesagt, so, wir hören dich so krass atmen. Und jetzt habe ich mir nochmal Zweitmeinungen eingeholt bei anderen Ärzten, habe auch nochmal rumgeguckt, was könnte man da jetzt machen, gebe ich diesem Arzt nochmal die Möglichkeit, sein eigenes Werk zu korrigieren, denn als ich vor einem Jahr dort war, um ein Gespräch zu führen, zu sagen so, hey, ist irgendwie nicht so cool geworden, da hat er sofort gesagt, ja, stimmt, das ist nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft haben, lass uns nochmal eine kleine Revision machen, um bei dem Ergebnis anzukommen. Er hat mir aber auch gleichzeitig gesagt, als ich gesagt habe, ich kann halt super schlecht atmen, hat er gesagt, naja, aber kein Mensch kann super gut atmen, das ist ja ganz normal. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gegaslightet gefühlt. Da habe ich gedacht, oh je, das ist irgendwie komisch, dass er das jetzt sagt. Was ist das für ein Argument? Weil vorher habe ich perfekt Luft bekommen und jetzt nicht mehr. Und auch der Fakt, dass er gesagt hat, das ist eine kleine Revision, sehe ich halt anders. Ich bin nicht der Meinung, dass das eine kleine Revision ist. Da sind einige Baustellen, wo er noch mal ran muss, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Vor allem die Funktionalität der Nase. Und jetzt wurde ich auf Instagram und auf TikTok die letzten Wochen andauernd auf meine Nase angesprochen und auch wirklich eklig drauf angesprochen, sodass ich jetzt nochmal mir jemanden neuen gesucht habe, wo ich sage, okay, der ist spezialisiert, der macht nur Rekonstruktion. Der macht nur Nasenrekonstruktion seit 15 Jahren, nichts anderes. Und der ist wirklich, wenn du eine verpfuschte Nase hast, gehst du zu dem. Hab dort nochmal den Preis angefragt und jetzt kostet der. Der sitzt in der Türkei. Mhm. Jetzt macht der diese Rekonstruktion, also wirklich, der hat die schlimmsten Fälle, wirklich die, die du sonst aus dem Fernsehen kennst, wo Leute keine Nase mehr haben, der zaubert denen eine Nase hin. Das ist unglaublich. Es gibt, glaube ich, eine Handvoll Chirurgen, die das können. Und ich habe angefragt, eine Korrektur bei ihm im Umfang von dem, was meine Nase braucht, kostet nochmal zwischen 15.000 bis 20.000 Dollar. Das ist unglaublich viel Geld. Jetzt habe ich schon 25.000 Dollar bezahlt für diese Nase bei dem US-Chirurgen, dem ich aber nicht mehr vertraue. Mein Vertrauen ist aufgrund des Ergebnisses nicht mehr das gleiche, wie es vor der Operation war zu ihm. Und mein Vertrauen ist nicht mehr das gleiche, weil er meiner Meinung nach den Fall von einer weiteren Operation runterspielt und sagt, dass, da muss ich mir gar nicht mehr viel machen, das ist ja nur noch ganz kleines Hickhack. Und dass du nicht mehr richtig atmen kannst, das ist ja auch nicht so schlimm, weil viele können nicht richtig atmen. Das sind für mich alles Red Flags, weil ich generell schon sage, okay, eigentlich habe ich den vertraut und er soll seine Arbeit selbst revidieren können. Auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, wenn er es aber schon einmal verkackt hat, warum soll er es denn nochmal besser machen? Jetzt habe ich seiner Assistentin geschrieben und habe den Fall geschildert und habe gesagt, hey, schau mal hier. Und die wissen, dass ich in der Öffentlichkeit arbeite. Die kennen mein Social Media und all diese Sachen. Und habe gesagt, ich hätte gerne mein Geld zurück. Ich weiß, das ist sehr unüblich. Das passiert eigentlich nicht, weil du unterschreibst ja auch was, wenn du so eine OP machst, dass Sachen können immer schief gehen, bla bla bla, Geld zurück gibt's nicht. Und sie hat gesagt, ja nee, Geld zurück, sorry, ist nicht, aber wir machen dir gerne nochmal eine weitere OP und wir bezahlen das. Du musst nur die Anästhesie bezahlen. Wenn ich jetzt aber nochmal den Flug, die Unterkunft, die Anästhesie, alles selbst zahlen muss, bin ich schon wieder bei 12.000 Dollar. Nur dafür, dass er nochmal das macht. Da kann ich auch zu dem anderen gehen und schlag nochmal was drauf. Jetzt bin ich aber so weit, dass ich gerade sage, ich versuche auf Biegen und Brechen von denen das Geld zurückzubekommen. Und wenn ich sage, sorry Leute, aber dann fühle ich mich gezwungen, eine ehrliche Review online zu stellen auf den Foren, wo man so Plastic Surgery Reviews gibt, weil da gibt es einige Reviews über ihn, die nicht gut aussehen. Und ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll, weil ich will ja auch nicht drohen, weißt du? Ich fühle mich so ein bisschen in der Zwickmühle und ich weiß nicht, wie ich mit umgehen soll. Und ich glaube, du bist da eine gute Ansprechpartnerin, weil du einen guten Menschenverstand hast und ja auch schon in Situationen warst, wo du nicht zufrieden mit Ergebnissen warst. Wie würdest du damit umgehen?
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass Ärzte, die es beim ersten Mal nicht so gut machen, haben es beim zweiten Mal auch nicht so gut gemacht. Ich denke mir immer, wenn du an einem Menschen operierst und auch so viel Geld bekommst, da ist eigentlich nicht so oft Kapazität für eine zweite Chance. Also ich meine, du musst ja als Arzt schon wissen, was du dir selber zutraust. Das will ich aber nicht in Stein meißeln. Okay, es gibt Situationen whatsoever. Finde das sehr nett, dass sie dir eine kostenlose Korrektur anbieten, die natürlich auch mit Unkosten verbunden ist. Flug, Unterkunft, Anästhesie und so. Es ist halt nicht mal eben um die Ecke mit Amerika. Ich glaube sehr, sehr stark an die Nasenoperationskunst von den Persern und den Türken und so weiter. Ich glaube einfach, dass das Meister Koryphäen sind auf ihrem Gebiet. Und ich würde wahrscheinlich eher versuchen, den neuen Chirurgen mit dem besser zu verhandeln, was die Nase betrifft, würde ich. Ich würde das da eher probieren. Ob du dein Geld zurückbekommst von einem Arzt in Amerika, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Verträge da aussehen. Ich habe da Ich habe da keine Ahnung. Nein, ich bin da aufgeschmissen. Die Distanz ist mir zu groß, um da eine klare Meinung zu bilden. Wäre das in Deutschland, dann wäre das eine andere Vorgehensweise. Da würde ich einfach unverbindlich einen Anwalt fragen, wie die Chancen da sind, um da irgendwie was zurückzubekommen. Allerdings ist sowas ja auch immer mit Gutachten verbunden. Es muss ja erstmal ein unabhängiger Arzt ein Gutachten erstellen, um wirklich zu beurteilen, da ist was schiefgelaufen. Das ist nicht so, wie es besprochen wurde. Und wenn ja, wie wurde es eigentlich besprochen? Also es ist schon irgendwie alles ein bisschen komplizierter. Wenn du dir die Energie sparen möchtest und auch Geld sparen möchtest, würde ich wahrscheinlich versuchen, mit dem zu korrigierenden Arzt einen besseren Deal zu machen und dahin zu fliegen. Ja.
Aber ja genau, ich habe den angeschrieben und dann, du bist ja in der Türkei, die arbeiten ja sehr effektiv und auch mit der, was Marketing angeht, die sind ja da sehr, sehr auf dem neuesten Standard, sprichst du, genau, effizient. Die haben für jedes Land, für jede Sprache im Prinzip einen eigenen Assistenten, mit dem du auf WhatsApp dich unterhältst, weil das irgendwie gerade der Kommunikationskanal ist, der am einfachsten funktioniert. Das ist nicht mehr per E-Mail oder so, sondern per WhatsApp. Jetzt habe ich dem Assistenten geschrieben auf WhatsApp und der hat sofort nach den Fotos gefragt, hat gesagt, okay, hier ist der Preis, wir haben eine Preisliste und dein Fall ist halt schon ein komplizierter Fall, das ist eine zweite Revision, dementsprechend liegst du bei 15.000 bis 20.000 Dollar. Haben mir erst mal die Ohren geschlackert, ich so, in der Türkei. Also die haben inzwischen die internationalen Preise aufgegriffen, weil sie gemerkt haben, die Leute kommen alle zu uns für Korrekturen. Mhm. Und warum sollen wir weniger wert sein als ein amerikanischer Arzt? Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Türke, der in der Türkei lebt, einen anderen Preis bekommt als ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Ist aber auch okay, weil die auch andere Einkommen haben, andere Lebensunterhaltungskosten, all diese Sachen. Ne? Ich weiß, dass ich ein anderes Geld mitbringe. Nichtsdestotrotz finde ich das super krass. Sprich, der hat als erstes gesagt, das wird der Preis sein bei mir. Und dann hat er gesagt, wenn dieses Geld in deinem Budget liegt, lass es mich wissen, dann gebe ich dir weitere Infos. Das war halt so nach dem Motto, okay, entweder du bezahlst das oder wir brauchen gar nicht weiter hier irgendwelche Zeit verschwenden. Und das fand ich schon wieder so spannend, weil das ist jetzt schon so bei ein, zwei anderen türkischen Ärzten ist mir das aufgefallen, die ein hohes Volumen an Nachfrage haben, dass die das natürlich über den Preis regeln. Ne? Deswegen, ich
flieg doch mal hin für eine Beratung. Nimm doch mal das Geld in die Hand und flieg mal nur für eine Beratung hin. Sprech mit ihm selber. Ich glaube, gerade so Preisverhandlungen und so, das sind auch nochmal eine Sache, die man vor Ort mit jemandem persönlich besser besprechen kann. Ich würde diesen ein, zwei Tagesausflug in die Türkei dafür auf mich nehmen, um mit ihm da selber nochmal drüber zu sprechen. Ich halte das für besser.
Ivana auch gesagt.
Ja, weil ich sag's dir auch ganz ehrlich, wer weiß, wie viele Nachrichten die am Tag bei beschissenem WhatsApp immer beantworten müssen, wie viel die hin und her schreiben und diskutieren müssen und so. Ich würde unverbindlich nach einem oder auch verbindlich nach einem Beratungstermin fragen. Hinfliegen, bezahl das, gibst die Beratung, sprech mit dem Arzt und mach das vor Ort nochmal klar. Ich glaube, dass die Chance weitaus besser ist.
Aber mit welchen Argumenten, wie würdest du das Gespräch einleiten, um zu sagen, hey, der Preis ist krass, kann ich mir nicht leisten? Oder was sagt man da? Wie würdest du das verhandeln?
Ich würde definitiv sagen, dass du ein großes Investment hattest bisher, dass das nicht so geworden ist, wie es ist.
Ist ja nicht sein Problem.
Na, ist ja egal. Du kannst aber trotzdem sagen, dass das, was er dir preislich gerade nennt, nicht in deinem Budget der Zeit ist und wie viel Spielraum da einfach ist. So macht man das ja immer bei Preisverhandlungen. Also das ist ja tagtäglich, das ist im Business so. Ich finde, im Leben ist immer alles irgendwie Verhandlungsbasis. Man kann immer offen und ehrlich reden und sagen, es geht nicht darum, dass das ihre Arbeit nicht wert ist oder ihr Kunstwerk nicht respektiert wird, aber es ist gerade nicht so in meinem Budget. Inwieweit können Sie mir entgegenkommen? Ich finde, dass es immer eine ganz normale, sehr schöne Frage ist, zu fragen, inwieweit können Sie mir entgegenkommen? Wo ist Ihre Schmerzgrenze?
Mhm. Okay, das finde ich, das wäre es mal wert, weil Ivana hat auch gesagt, mit Ivana habe ich drüber gesprochen, die hat ja auch eine sehr kleine, zierliche Nase, mit der sie auch nicht gut atmen kann. Und deswegen sprechen wir gerne über das Thema. Und die hat auch gemeint, ganz ehrlich, lass uns einfach darüber fliegen und lass uns mal ein, zwei Ärzte konsultieren und gucken, was die sagen. Auf der anderen Seite, warum soll der mir face-to-face was anderes sagen, weißt du?
Nee, das darfst du nicht verwechseln. Das ist ein großer Unterschied. Wahrscheinlich nennen die sowieso erstmal Preise, um abzuchecken, mit wem rede ich jetzt hier oder ist das nur Zeitverschwendung bei WhatsApp. Ich finde, dass du eine Preisdiagnose bei einer Operation doch niemals machen kannst, wenn du den Menschen nicht leibhaftig vor dir sitzen hast. Also das finde ich sowieso schon mal merkwürdig. Das könnten ja nur Preise von einer Preisliste sein. Aber ich würde da hinfliegen und da... Wer weiß, was da am Ende bei rumkommt. Das wäre es mir wert.
Okay. Ja gut, dann mache ich das vielleicht mal. Nächster Urlaub. Ja. Urlaub nicht wirklich, aber nächster Termin in der Türkei.
Ja.
Okay. Yes. Gut, mein Herz, dann würde ich sagen, für unsere Zuckerstangen da draußen, die ganzen Küchenschaben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir gehen jetzt ins Dessert. Ihr habt die Möglichkeit, da mitzukommen. Für ein Abo von 3,99 schaut einfach mal in unserer Bio, da steht alles. Geht mit Kreditkarte und auch mit PayPal, wie ihr wollt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank euch.
Danke euch. Tschüssi.
Bis baldi.